Diese Episode wird dir präsentiert von Join, deiner Trainings-App für deine Ziele im Frühjahr. Join passt sich individuell an deinen Leistungsstand und deine verfügbare Zeit an.
Mehr Infos unter join.cc/sitzfleisch.
Podcast-Werkstatt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Ultracycling-Podcast, der immer für eine Überraschung gut ist.
Mit Christoph Strasser
und Florian Kraschitzer.
Genau. Was ist die Überraschung?
Ich freue mich auf die Überraschung, die du mir heute machen wirst, weil wir haben heute dein Seven Serpents Quick Bite als Thema. Wir haben uns jetzt, seitdem du gefahren bist, schon zweimal gesehen, wie wir über das Race Across Italy gesprochen haben. Und du hast mir im Prinzip nichts erzählt, weil du gesagt hast, es soll spontan sein. Ich habe online ein bisschen was mitverfolgt, aber ich habe eigentlich außer ein paar Kommentare auf Strava, wo da irgendwer gratuliert hat, dass trotz deines Reifenpechs du super Leistung gebracht hast. Bis auf das weiß ich eigentlich kaum was. Und dass du gut ins Ziel gekommen bist.
Sagen wir gut, ja. Du sagst, wir haben uns zweimal getroffen, aber heute ist Mittwoch. Wir haben uns gestern am Dienstag getroffen und haben zwei Folgen aufgenommen. Und ich war vorgestern am Mittwoch im Ziel, aber die Folge kommt raus. Montag, aber die Folge kommt raus in 3 Wochen. Es ist kompliziert.
Aber das Schöne ist, dem Moment, wo wir aufnehmen, bist du immer noch nicht mehr ganz so schlimm zugerichtet wie gestern, aber man sieht, dass du noch irgendwas Arges gemacht hast vor ein paar Tagen.
Ja, die rote Farbe weicht langsam und wird dann langsam bisschen braun. Also die ersten Tanlines, der Sommer kann kommen.
Vielleicht hättest als Sonnenschutz deine extrem stylische, was war denn das, weinrote, dunkelrosarote Legging anziehen sollen, die du als Betreuer gehabt hast in Italien. Die hat für Aufruhr gesorgt.
Ja, die schaut nicht nur gut aus, sondern sie ist auch voll bequem. Und deswegen habe ich sie im Pacecar angehabt. Das hat sie aus, war die richtige Entscheidung.
Und wäre ein guter Sonnenschutz gewesen.
Ja, gut, aber vielleicht zum Radfahren, vielleicht ein bisschen warm.
Wenn du jetzt zurückblickst, würdest du etwas anders machen?
Wenn du mich fragst, was ich meinem jüngeren Ich für Tipps mitgeben würde, ich würde Nummer 1 sagen, sich einfach weniger scheißen und mehr machen. Und Nummer 2, früher rechtzeitig mit gesunder Ernährung anfangen, weil es wirklich schwierig ist, da ein Habit aufzubauen und sie das wirklich anzugewöhnen und das dann auch durchzuziehen. Je älter man wird, desto schwieriger wird's.
Flo, wir legen jetzt los. Bitte überrasche uns mit deinen Erzählungen.
Ja, ich weiß gar nicht so recht, wo ich anfangen soll. Und ich habe mir da wirklich ein bisschen Gedanken gemacht, auch unterwegs ein bisschen, wie intim soll es werden. Und ich habe mich dann doch für die maximal intime Version entschieden. Und deshalb möchte ich nicht direkt beim Rennstart einsteigen, sondern vorher schon. Also jeder, der mich kennt oder mit mir gesprochen hat und auch Leute, die mich nicht kennen und mir auch nur beim Radfahren angequatscht haben, werden es wissen und mitgekriegt haben. Mir ist es die letzten Monate einfach nicht so gut gegangen. Auch in der Arbeit, ich war einfach extrem gestresst, ich habe extrem viel Arbeit zu tun gehabt und habe eigentlich auch direkt nach Ruanda nie so richtig Lust aufs Radfahren gehabt und ich habe keine Freude am Radfahren gehabt. Das ist bei mir immer so, wenn es mir nicht gut geht, dann habe ich keine Freude und keine Lust am Radfahren. Das hängt bei mir einfach immer direkt zusammen und aufgrund dessen war ich irgendwie so in den Wochen zum Seven Serpents hin irgendwie unsicher, nervös und habe nicht so recht gewusst, was wird das jetzt? Was kommt da jetzt auf mich zu? Weil für so ein Event, da braucht man schon, also wir sagen zwar immer, die körperliche Fitness ist das A und O, aber man braucht schon ein bisschen eine Einstellung auch, um sich das antun zu wollen. Also das muss man wollen. Und ich war mir da einfach, ich habe wenig trainiert, ich habe schlecht trainiert und ich habe echt keine Freude und keine Lust am Radfahren gehabt. Und deswegen war ich da echt irgendwie unsicher, nervös und habe mich echt nicht gut gefühlt. Und das Rennen war irgendwie so mehr Druck als richtige Freude drauf. Also es war echt beschissene Vorzeichen.
So wie ich das miterlebt habe jetzt bei dir, wir waren gemeinsam in Italien. Das war 6 Tage, bevor Seven Serpents gestartet ist. Und ich weiß auch, wie du beim Rennen, ich meine, du sitzt dann im Begleitauto, schlafst eigentlich nicht. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war das auch die letzte Trainingseinheit, oder? Wo wir vor dem Italienrennen gemeinsam eine Runde gefahren sind. Das waren 60 Kilometer. Dann war das Rennen, dann war die Heimreise, dann warst du quasi direkt arbeitsmäßig kurzfristig eingeteilt auf ein Auswärtsseminar. Deswegen haben wir nicht aufnehmen können und dann bist du direkt zum Rennen gefahren und hast eigentlich die letzte Woche kein Radl mehr gesehen oder dich auf kein Radl mehr gesetzt.
Genau, wir sind am Montag angekommen von Italien, am
Montag mitten in der Nacht.
Auf Nacht. Dann habe ich Dienstag gearbeitet, dann bin ich Mittwoch von der Arbeit nach Wien gefahren. Am Freitag von Wien nach Graz, war um 21 Uhr in Graz, habe irgendwie alles zusammengepackt fürs Rennen. Zum Glück recht routiniert, also ich habe schon ungefähr gewusst, was mich erwartet und bin dann um 7, weil es nicht anders ausgegangen ist, keine Züge, am Freitag war es zu spät, am Samstag war es zu früh, um mit dem Zug zu fahren, mein Papa hat mich runtergeführt, bin um 7 abgeholt worden und war dann um 10, bin dann dort gestanden und in so einer Riesenrunde, 100 Radfahrerinnen am Start, alle voller Freiheit, voll motiviert und ich bin da irgendwie so herumgestanden und habe nicht so recht gewusst, was tue ich da eigentlich. Ich habe mich echt nicht gut gefühlt und so bin ich am Start gestanden.
Du hast aber in den letzten Tagen vor dem Rennen, würde ich sagen, besprochen, oder du hast mir erzählt, du hast den Radl in ein Geschäft gebracht, es ist ein Service gemacht worden und du hast Lehren aus Ruanda gezogen und hast die dazu durchgerungen, dein Reifen-Setup hin auf Tubeless zu, sagen wir mal in Anführungszeichen, verbessern oder zumindest zu verändern.
Also das Radl war in der Werkstatt, weil ich ein neues Tretlager und einen neuen Steuersatz braucht habe. Und im Zuge dessen habe ich mir gedacht, ja, bevor ich mir jetzt das selber anbaut und wenn es sowieso eine Werkstatt ist und ich habe sowieso keine Zeit dafür, dann können sie mir das gleich auf Tubeless umbauen, weil nach Ruanda alle haben gesagt, fahr doch Tubeless, du wirst nie mehr Reifenprobleme haben. Und ja, ich glaube, vielleicht können wir noch ganz kurz, bevor wir losstarten, so die Eckdaten vom Seven Serpents erwähnen. Also ich bin ja letztes Jahr, ich habe richtig viel Hate von den anderen Teilnehmern gekriegt, weil ich gesagt habe, ich bin letztes Jahr als Richtige gefahren und dieses als das Kurze bezeichnet habe. Also ich bin letztes Jahr das Seven Serpents gefahren, über 800 Kilometer. Und dieses Jahr, das ist das Seven Serpents Quick Bite. Und am Samstag und am Sonntag startet das Seven Serpents.
Eine Woche später,
ja. Und das Quickbite hat 540 Kilometer oder 539, sowas um den Dreh. Und circa plus minus, das mit den Höhenmeter ist ja nie so genau, 10.000 Höhenmeter. Angemeldet bin ich schon fast ein Jahr, weil mir das letztes Jahr einfach extrem taugt hat. Und das angekündigt war ein bisschen kürzer und ein bisschen mehr fahrbar. Und bei mir ist so, also ich finde, 4 Tage Radfahren finde ich echt lang und echt anstrengend. Und so naiv wie ich war, habe ich mir gedacht, zwei Tage Radfahren, das stelle ich mir einfach cool vor. Und da war ich, also wie ich mich angemeldet habe, war ich voll motiviert.
Du hast ja Zielzeit vorgenommen, oder? Zumindest hast du überlegt, wie lange es realistischerweise vielleicht dauern kann oder im Idealfall dauern sollte.
Ich habe ursprünglich, als ich mich angemeldet habe und die Eckdaten gesehen habe, zusätzlich zum Versprechen, dass es besser fahrbar sein wird als das Seven Serpents, das normale, das lange, ich weiß nicht, wie sagen sie, habe ich mir gedacht, wenn Start am Samstag um 12 Uhr ist, wäre cool, noch am Sonntag, das ist Sonntag vor Mitternacht, im Ziel zu sein. Und ja, es hat sich dann im Nachhinein, auch wenn man die Siegerzeit anschaut, als vollkommen unrealistisch herausgestellt. Aber ist natürlich auch, wenn wir vorher reden von, was nimmt man sich vor, mit was für einem Mindset geht man so rennen, natürlich dann auch schwierig, wenn man sich so ein Ziel setzt und auch wenn man jetzt nicht rausposaunt, ich fahre das jetzt in 36 Stunden, sondern das irgendwo einfach im Hinterkopf irgendwie abgespeichert hat und dann stellt sie relativ bald einmal heraus, ja, das wird sicher nichts werden. Das motiviert nicht gerade. Das macht es nicht gerade leichter.
Und es ist auch nochmal ein Unterschied. Ich bin jetzt die letzten Tage auch nochmal gefragt worden, warum ich da jetzt nochmal zurück zu Italien geblickt so ruhig geblieben bin, als da das knappe Duell mit dem Daniel Steinhauser war. Und da ist mir eben selbst dann noch eingefallen, dass es ein gewaltiger Unterschied ist, wenn du weißt, du bist gut drauf, dann ist es leicht, ruhig zu bleiben und es läuft gut. Und andere sind halt vielleicht, wenn man jetzt in einem Rennen das so betrachtet, andere sind noch besser, aber ich weiß, ich bringe meine Leistung gerade und für mich geht's gut und bleibe ruhig. Wenn ich merke, ich habe selber Probleme, ich vertrage die Ernährung nicht, ich habe einen Einbruch, ich habe technische Probleme, es läuft einfach nicht rund, dann wäre ich natürlich auch viel eher nervös. Und es hat für mich am Replay und beim Live-Tracking schon den Eindruck gemacht, dass es bei dir nicht rund gelaufen ist.
Na, und ich denke, dann können wir gleich beginnen. Start war um 12 Uhr und Massenstart. Aber das ist bei so einem Gravel-Rennen. Also es geht gleich mal da auf diesen Berg in Ljubljana rauf, auf so einer Schotterpiste, Waldweg, gut zu fahren. Aber dass da sich größere Gruppen bilden und irgendwie jemand Vorteile durch Windschatten hätte, passiert dort einfach nicht. Also es verteilt sich einfach recht schnell, recht gut, das Feld. Und ja, und ich habe mich dann auch verteilt im Feld. Also ich habe nach 8 Kilometern tatsächlich am Batschen gehabt. Und ich habe ja da am Anfang noch relativ regelmäßig Sprachnachrichten aufgenommen und vielleicht hören wir uns die erste gleich einmal an.
Vor Tubeless haben sie gesagt. Vor Tubeless wirst du nicht mehr einen scheiß Batschen haben. Kilometer 8. Tubeless mich spritzt raus. Luft bleibt nicht drin im Reifen.
Ich glaube, man hört auch ganz gut den Frust. Der hat jetzt gar nicht so viel mit dem Batschen zu tun, sondern einfach, wie ich vorher beschrieben habe, die ganze Situation, dort am Start zu stehen, sich nicht wohl zu fühlen, nicht so richtig Lust zu haben. Und dann hast du nach 8 Kilometern, bevor du so richtig ins Fahren kommst, bevor du einen richtigen Flow entwickeln kannst, hast du einen Batschen und ich habe dann immer wieder nachpumpt und dieses Loch hat sich einfach nicht geschlossen. Es war an so einer blöden Stelle an der Seitenflanke, genau auf Höhe der Felge und das Loch hat sich nicht geschlossen. Die Luft ist einfach nicht drinnen geblieben.
Hast du irgendeine Idee, wie das passiert ist, wo du da drüber gefahren bist, damit genau an der Stelle der Reifen hin wird?
Ich weiß es nicht, also es war ja, es ist ja so richtig weicher Waldboden. Es waren da keine spitzen Steine, es waren keine, irgendwie kein Drop oder irgendwas. Es war einfach komplett sanfter, weicher Waldboden. Also ich kann es mir nicht erklären. Und ja, es war so, ich habe mir vorher dann ein paar YouTube-Videos angeschaut, wie man so Tubeless machen könnte. Ich habe mir auch ein Tutorial heruntergeladen, offline, aufs Handy, damit ich mir das anschauen kann. Es gibt ja diese Salamis oder diese Plugs und das war halt, dieses Loch war genau auf Höhe der Felge. Das heißt, wenn ich dort ein Salami oder so ein Plug rein dann hätte, dann hätte der Reifen bei der Felge nicht mehr abgedichtet und dann hätte es mir nichts gebracht. Und ich habe gewusst, okay, einen Schlauch habe ich mit und dafür bin ich belächelt worden im Vorfeld, weil Tubeless, du wirst keinen Schlauch brauchen, aber niemand aus Nostalgiegründen mit. Und ja, was ich aber nicht mitgehabt habe, war ein scheiß Reifenheber. Weil ich habe echt so, ich war schon so drinnen, jetzt Tubeless, ich brauche nie mehr Schlauch wechseln, ich habe keinen Reifenheber mitgehabt.
Wie ist das gelöst?
Ich bin dann dort gestanden und habe dann so mit dreimal Nachpumpen bin ich dann runtergekommen vom Berg und gleich am Fuße des Berges war ein Radlshop und der hat bis 13 Uhr offen gehabt und um 12.58 Uhr, eine Stunde nach dem Start, bin ich dort gestanden in der Tür und der war sehr nett, sehr freundlich und der hat mir dann geholfen.
Habt ihr den Reifen repariert? Habt ihr einen Schlauch einzogen?
Wir haben zuerst versucht, noch mehr Tubeless-Milch einzufüllen. Das hat nichts gebracht. Und dann haben wir mit dem Gartenschlauch die ganze Tubeless-Milch wieder rausgespritzt und den Reifen halbwegs sauber gemacht. Und dann haben wir einen Schlauch rein dann. Und ich habe mir noch einen zweiten Ersatzschlauch gekauft. Dann habe ich wieder zwei Ersatzschläuche gekauft und Reifenheber. Aber ich kann sagen, Gott sei Dank, dieser Vorderreifen hat dann bis zum Ziel gehalten.
Wir haben uns jetzt gerade nur das Replay nebenbei angeschaut und man sieht es wirklich herrlich. Also followmychallenge.com hat ja eben dieses geniale Tool, dass man sich im Nachhinein den Rennverlauf anschauen kann und man sieht halt echt Massenstart und bevor das Rennen beginnt, stehst du schon und hast irgendwie ewig viel Rückstand, bis du wieder ins Fahren kommst.
Ja. Also ich bin da wirklich, wirklich lang gestanden, war aber echt dankbar, weil es war Samstag, es war 13 Uhr. Wenn ich dort um 13.01 Uhr gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich schon vorbei gewesen. Und so hat es passt. Aber es war natürlich, hat nicht dazu beigetragen, meine Stimmung irgendwie hochzuhalten.
Wie waren die restlichen 531 Kilometer, die noch vor dir gelegen sind?
Ja, also ich muss sagen, der erste Tag war wirklich mental extrem schwierig. Also es war eben mit diesem Start und danach die Strecke bis zum Checkpoint 1, die war so komplett anders als beim Seven Serpents. Es war wunderschöner Gravel, wirklich schneller Gravel, super gerollt, schön zum Fahren, kein Verkehr. Es war richtig geil zu fahren, aber ich habe es einfach null genießen können. Ich habe gesagt, ich war recht belastet und ich habe über die Arbeit nachgedacht, ich habe über mein Leben nachgedacht. Was tue ich da eigentlich? Warum stehe ich da am Start, wenn ich keine Freude am Radlfahren habe? Und will ich mir jetzt die Lust komplett verderben aufs Radlfahren. Wenn ich mir das jetzt da versau, dann habe ich gar keine Lust mehr, jemals Radl zu fahren. Und war irgendwie so ständig an alles andere gedacht und habe das überhaupt nicht genießen können. Hat mich echt anzipft, war echt eine Scheißsituation. Und dann fährt man da zu diesem Schloss in dieser Höhle. Und dann nach Postojne und dann geht's rauf zum Checkpoint 1. Das ist ein recht langer Anstieg. Und da habe ich beim Anstieg einen Speichenriss gehabt.
Einen Speichenriss.
Ich bin kurz in den Weg getreten und auf einmal macht es so pling und die Speichen war gerissen. Und ich habe natürlich keine Ersatzspeiche dabei. Aber ich habe mir eine kleine Sprachnachricht gemacht.
Cool, jetzt habe ich einen Speichenriss. Ah, noch. Und ich habe natürlich keine Nippel und keine Speichen mit, weil wie oft hat man schon einen Speichenriss?
Ja, also ich kann für mich sagen, ich hatte davor einen einzigen. Und ja.
In deinem ganzen Leben vermutlich, oder?
Genau,
ja. Ich habe, glaube ich, zwei gehabt bisher.
Ja, also es ist echt nicht sowas, womit man rechnet, woran man denkt. Aber ich habe noch ein Stück Isolierband gehabt und habe die Speichen zur anderen Zuwi und bin dann noch ein bisschen weitergefahren. Es war okay. Es, es hat halbwegs funktioniert.
Ich meine, es war jetzt Samstag Nachmittag. Wahrscheinlich wird kein Radlgeschäft mehr offen gehabt haben, oder? Und hast du dann eine andere Möglichkeit gehabt, als so überhaupt weiterzufahren, das ganze Rennen, oder hast du noch irgendwas
Nein, also ich machen können? Ich habe keine Möglichkeit gesehen, weil in Postojna war das meiste schon zu. Es war Samstagnachmittag. Ich hätte da hätte keine Chance gesehen. Ich habe mir gedacht, ich fahre so lange, bis mir das Laufrad unterm Arsch wegbricht, weil was soll ich machen? reparieren werde ich es nicht, und haben wir gedacht, mit einer Speichen wird schon halbwegs gehen.
Mit einer wäre es schwieriger, aber mit einer weniger.
Mit einer weniger, ja. Ganz genau. Und es war so, es hat der Reifen nur so ganz einen leichten Seitenschlag gehabt. Es war wirklich mit freiem Auge fast nicht zu sehen. Und dann haben wir gedacht, ja, das riskiere ich. Also es ist noch nicht so schlimm, dass ich irgendwie über das Aufgeben nachdenken musste, sondern es war noch in einer Phase, wo ich mir gedacht habe, es wird schon gehen.
Werbung.
Du bist ja heuer schon ein Radrennen gefahren, sogar im Ausland. Warst du da in irgendeiner Art und Weise versichert?
Ich war natürlich versichert. Es gibt aber unterschiedliche Versionen von Veranstaltungen. Manche schreiben das genau vor, wo ihnen auch ein Nachweis, dass du versichert bist. Und manche sagen, hey, es ist in deinem eigenen Interesse, wie gut du abgesichert bist. Aber ich möchte natürlich selber schauen, dass ich so nichts dem Zufall überlasse, weil auch wenn man aufmerksam fährt, vorsichtig ist, es kann immer was passieren.
Und es muss gar nicht der Worst Case sein. Es reicht ja irgendwo ein Materialbruch oder ein gestohlenes Fahrrad, eigentlich auch ein Worst Case.
Jetzt ist zumindest bleibt
man körperlich unversehrt. und dagegen kann man sich mit der Allianz Ultraschutz versichern.
Ja, was ich finde, dass bei dieser Versicherung halt besonders ist, du kannst auch damit Teilnahmen an Wettkämpfen versichern und an Ultradistanzen. Das ist nämlich meistens so, bei Standardversicherungen ist es so, wenn du irgendwo teilnimmst, beim Rennen, beim Extremrennen, dann steigen Versicherungen aus. Und die Ultraschutz sichert halt auch das ab. Und das finde ich wirklich wichtig. Ob es eine Bikepacking-Tour ist im Ausland, ob es um einen Sturz geht, um einen Diebstahl, um einen Materialschaden, dort wird man individuell beraten. Jakob und Konrad, die das Versicherungspaket entwickelt haben, sind selbst Bikepacker, wissen, worum es geht. Und das ist keine Massenabfertigung, sondern eine individuelle Sache.
Ab 3,80 € im Monat geht's los und man bekommt sein individuelles, auf einen zugeschnittenes Versicherungspaket.
Aktuell gibt's das aber nur für Personen, die in Deutschland wohnhaft sind. Für weitere Infos schaut's einfach in unsere Shownotes oder direkt auf ultraschutz.de. Und ich sage nur eins dazu.
Eine meiner Lieblings-Landingpages. Wirklich großartig gemacht.
Die Website ist so super. Auch wenn man keine Versicherung haben will, schaut's einfach die Website an, der ist geil.
Werbung Ende.
Checkpoint 1 war ja Sackgasse, sieht man auf Follow My Challenge, und man sieht auch im Replay, dass du ein bisschen, vielleicht war das schlechtes GPS-Signal, entweder falsch gefahren bist oder länger gestanden bist. Auf jeden Fall warst du ein bisschen weg von der Strecke.
Ja, ich bin falsch gefahren und es war so richtig einfach passt zu dem, wie ich drauf war, wie meine Stimmung war. Ich habe davor im Wald keinen so einen richtigen GPS-Aussetzer gehabt, aber es waren zwei Wegpunkte schlecht gesetzt. Die waren dann einfach mit einer geraden Linie verbunden und die eigentliche Straße war so leicht geschlängelt. Es war offensichtlich, wie zu vorne ist, aber es waren einfach schlecht gesetzte Wegpunkte. Und ich bin dann kurz unter Checkpoint 1 biegst von einer recht gut ausgebauten Forststraße, fahr mal links ab, zu so einer Hike-and-Bike-Passage, wo du wirklich das Radl tragen musst. Es war zu steil, es war unwegsames Gelände. Und für mich war ganz klar, die Route geht da rein. Ich habe das auch ungefähr so in Erinnerung gehabt vom Seven Serpents, dass da zumindest eine Passage zu tragen ist. Aber wenn du auszoomst am GPS, hast du gesehen, eigentlich werden da nur zwei Serpentinen abgekürzt, indem man einfach gerade aufgeht. Und ich bin da rein, fang an zu tragen, und dann kommt einer von hinten und sagt, hey, wir sind fix falsch, weil ich habe das vorher im Wald schon gehabt, da ist der Wegpunkt schlecht gesetzt, schau nach auf der Karte, da gehen einfach zwei Serpentinen auf und dem müssen wir fahren. Und ich habe mich dadurch so komplett verunsichern lassen und habe mir gedacht, ja gut, vorher war der Fehler, und es hat geheißen, es wird leichter als das Seven Serpents und es soll viel zu fahren sein. Ja, und dann bin ich dem hinterher. Und irgendwann haben wir gedacht, na, das glaube ich nicht. Wir sind da falsch. Ich fahre wieder zurück und trage das Radl dort auf. Ich lasse mich da nicht weiter verunsichern. Aber es hat nicht viel Zeit gekostet, es war kein Riesenumweg, aber es zeigt einfach meine Verunsicherung. Und dass ich mich von sowas so komplett außerbringen habe lassen, zeigt einfach, wie ich da drauf war zu dem Zeitpunkt.
Du hast dann aber doch den Checkpoint 1 noch passiert?
Genau, ja. Genau zum Sonnenuntergang. Und da hast echt einen wunderschönen Blick, aber wie gesagt, hab's auch nicht genießen können.
Ist das in Postojna dieser große Berg, wo der Sendemasten oben steht, den man aus 30 Kilometer schon sieht, wenn man auf der Autobahn hinkommt zum Beispiel?
Nein, es ist der gegenüberliegende Berg, da ist nur eine kleine Kapelle, es ist echt schön und es gibt auch keine asphaltierte Straßen auf, es ist nur so eine Schotterpiste, aber gut zu fahren. Und dort ist der Checkpoint. Und von dort geht's dann nach Czernica. Und das war die Passage letztes Jahr, wo ich mich komplett in den Hungerast gefahren bin, wo ich wirklich gelitten habe, wo ich fast verhungert und verdurstet bin, so vom Gefühl her. Und ich habe mir da das Schlimmste erwartet eigentlich, aber man ist eben nicht auf der gleichen Strecke unterwegs und man fährt nicht fünf Schleifen und Umwege, sondern man fährt relativ die direkte nach Czernica und ist dann relativ schnell dort. Und auf dem Weg dorthin ist mir noch was Lustiges passiert.
So, ich habe einen richtig guten Lauf. Jetzt ist gerade der Verschluss, die Lasche von der Arschrakete abgerissen. Jetzt baumelt sie ein bisschen schräg vom Sattel an. Aber sie hält noch. Es geht noch zum Fahren halbwegs.
Ja, wenn man kein Glück hat, kommt Pech auch dazu, gell?
Ja.
Ach, herrje.
Es war, also, vielleicht das ist kurz ein bisschen erklärt. Es ist jetzt schwierig in so einem Hörformat, aber die Arschrakete ist ja die Hauptbefestigung, sind diese zwei Schnallen durch die Rails vom Sattel. Dadurch haltet sie. Aber um das Pendeln nach rechts und links zu verhindern, gibt's noch eine Schnalle um die Sattelstütze drumherum. Und das Gegenstück, also wo man das Klettverschlussband einfädelt und dann wieder um die Sattelstütze zurückfädelt, damit das seitliche Schwingen möglichst verhindert wird, die ist ausgerissen. Einfach, auf einmal hat's pling gemacht und die Niete war weg und es ist einfach aus. Und dadurch hängt die Satteltasche dann halt so leicht schief und mit dem Oberschenkel, man haut sie immer wieder mit dem Oberschenkel dagegen und es ist einfach nervig und das Ganze wird instabil und fängt zu schwingen an.
Ist das dann so wie ein Pendel, das oben quasi am Sattel hängt und unten links und rechts baumelt?
Ganz genau, ja. Und nachdem ich auf der einen Seite die Lasche noch dran war, habe ich es dann so mit der Seite festgemacht, aber dann ist es halt nur mehr nach links und immer am linken Oberschenkel immer wieder angestoßen und immer wieder dorthin geschwungen. Und ja, es war ein super Scheiß. Muss man ehrlich sagen, hat mich vorher anzipft. Aber ich bin dann einfach auf dieser Geraden nach Czernica, habe ich mich nicht aus der Ruhe bringen lassen, bin dort einfach entlang gefahren, habe gewusst, vom letzten Jahr, da gibt es diese Tankstelle, dort muss ich sowieso einkaufen, dort setze ich mir mal in Ruhe hin und denke über meine Situation nach, weil danach kommt die Todeszone. Da gibt's dann lang nichts. Also ich muss dort dann die Entscheidung treffen, schlafe ich dort, fahre ich weiter, fahre ich nicht weiter, was tue ich? Und bin dann zu dieser Tankstelle hin und ich habe das so in Erinnerung gehabt als 24-Stunden-Tankstelle, aber die hat nur bis 22 Uhr offen gehabt und ich war um 21.45 Uhr oder so dort. Die haben schon abgerechnet, Aber sie waren sehr nett, haben mich noch reinlassen, ich habe dort noch einkauft. Und dann habe ich dort eben auf der Fahrt dorthin, habe ich mir überlegt, wie könnte ich das mit der Satteltasche irgendwie fixen und habe mir so ein paar Szenarien überlegt und habe dann eine Lösung gefunden. Auf die bin ich echt stolz. Da habe ich mir während dem Fahren schon überlegt, das wird fix funktionieren. Und es hat dann tatsächlich funktioniert und bis ins Ziel gehalten.
Kannst du uns das irgendwie näher bringen, ohne optische Hilfe?
Ja, ich werde es versuchen. Also die Niete ist ausgerissen und da ist ein ganz ein kleines Loch. Also das ist wirklich, es hat nur ein paar Millimeter Durchmesser. Und ich habe einen Kabelbinder durch das Loch in einer Schleife und habe innen in der Tasche einen Inbusschlüssel. Und zwar, ich habe 3 mitgehabt, einen 4er, einen 5er und einen 6er. Hab mal geschaut, wen brauche ich am unwahrscheinlichsten. Hab mich dann für einen 6er entschieden. Hab den innen angemacht, durch die Schleife durch und die Schleife von außen durchgezogen. Das heißt, der Imbus war in der Tasche drinnen und außen war eine ganz kleine Schleife mit einem Kabelbinder. Und in die Schleife habe ich eine größere Schleife reingemacht und die habe ich dann benutzt, um das festzuzurren. Und das hat wirklich einwandfrei funktioniert. Also ich habe es jetzt versucht zu erklären. Ich glaube, es ist sehr schwierig. Ich hoffe, man kann es sich irgendwie vorstellen.
Ich kann mir es gut vorstellen. Und es zeigt einfach, dass Kabelbinder und ein Stückerl Klebeband, so ein Gewebe, Klebeband, das Wichtigste ist, immer dabei zu haben, weil mit dem kannst du fast alles reparieren.
Viel. Ja, ja, also ich habe immer so ein ganz ein kleines Bündel, es wiegt nichts, es nimmt keinen Platz weg und es hat mir schon öfter den Arsch gerettet, ein kleines Bündel Kabelbinder, verschiedene Größen, verschiedene Dicken, verschiedene Längen. Also einmal ist mir die Schnalle gebrochen vom Schuh und dann habe ich den Schuh mit Kabelbinder zugemacht. Und das hat auch funktioniert. Also Kabelbinder kann ich immer empfehlen.
Es gibt ja die man wieder öffnen kann. Die kommen, also ich habe es beim Gartenbedarf gefunden, weil man damit halt Pflanzen irgendwie befestigen kann, dass sie in die richtige Richtung wachsen. Und das sind auch recht praktisch. Weil es gibt ja oft Situationen, wo du dir kurzfristig was irgendwo am Lenker oder am Vorbau befestigst und vielleicht eine Stunde später nicht mehr, sei es eine Banane, ein Müsliriegel oder irgendwas, ein Kabel, Akku-Back, genau. Und eben Kabelbinder zum Wiederöffnen sind auch immer eine gute Idee dabei zu haben.
Und vielleicht darf man einen Insider-Tipp verraten, so ein Duct-Tape oder ein Gewebeband, entweder um die Fahrradpumpe oder ich habe es einfach um einen Rahmen, weil bei meinem Rahmen der Lack ist eh schon egal, einfach ein paar Wickelungen um den Rahmen, dann kann man sich dort abreißen. Man muss nicht die dicke Rolle mitnehmen, man kann einfach sich ein bisschen was abwickeln und mitnehmen.
Ich bin jetzt so blöd und frage einfach, was war das nächste Problem? Irgendwas, denke ich, man wird schon noch kommen, oder?
Nein, also ich hab mich dort hingesetzt, habe das repariert, habe mir nochmal den Reifen angeschaut und habe dann für mich beschlossen, das riskiere ich. Ich fahre jetzt zwar durch die Todeszone, aber der Reifen wird halten, die Tasche haltet fix, davon war ich hundertprozentig überzeugt. Ich habe gut einkauft, gut gegessen, habe mich okay gefühlt und dann bin ich da in die Nacht reingestartet. Und das war dann echt so irgendwie total befreiend. Ich bin dann in dieser Nacht so in einen richtigen Flow-Zustand reinkommen. Die ganzen negativen Gedanken, der ganze Stress, die ganze Ablenkung, das ist irgendwie alles komplett von mir abgefallen. Und ich bin da mutterseelenallein in diesen Wald rein, über diesen Pass drüber und bin in so einen richtig coolen Flow-Zustand gekommen. Das, was ich so liebe am Radlfahren, das, was nur funktioniert, wenn es mir gut geht, wenn ich mich wohlfühle. Und das habe ich dann einfach dann gespürt in dem Moment. Also ich habe nur nur 10 Stunden leiden müssen und keine Freude haben müssen am Radfahren. Und auf einmal war dieser Zustand da und das war richtig cool. Ich habe die Nacht so genossen, bin dann die ganze Nacht durchgefahren und das war richtig cool. Das hat mir richtig taugt.
Ich habe jetzt gerade ein bisschen Gänsehaut, weil du das irgendwie so cool erzählt hast. Ich glaube, es kann sich fast jeder in so eine Situation einversetzen, wo man irgendwie einmal eine Phase hat, wo es stressig ist, wo es einem nicht so gut geht. Und dass du dich jetzt da quasi von dem ganzen Ballast irgendwie befreit hast oder frei gefahren bist und so da und das so schön erleben kannst, schon eine echt schöne Geschichte. Ich glaube, das ist ja jetzt außerhalb natürlich von Seven Serpents Kickbite oder was auch immer. Das ist eigentlich für viele der Grund, dass man Radl fährt, weil man den Kopf freikriegt und die alltäglichen Sorgen, die uns immer wieder mal einholen, einfach einmal hinter sich lassen kann.
Ja, das war auch wirklich das, was ich mir zumindest insgeheim erhofft habe, dass ich mich trotz allem und trotz dessen, dass man so schlecht gegangen ist vorher, dass ich das erreichen kann, dass ich das, also Therapie ist es natürlich nicht, aber dass es mir hilft und dass es mir dadurch besser geht. Und es ist dann tatsächlich zumindest für diese Nacht eingetreten.
Wie lange ist das halten können? Irgendwann kommt dann doch die Realität in Form von Müdigkeit oder der Schlaf holt dich ein oder du musst einmal wahrscheinlich Pause machen. Ewig lang haltet ihr so ein schöner Zustand trotzdem nicht.
Nein, aber er hat überraschend lang angehalten. Also ich bin eben 22:30 Uhr, ich weiß es gar nicht genau, dort weggefahren von dieser Tankstelle und bin dann bis 4, 5 in der Früh war in diesem Zustand und es war echt richtig cool. Und hab dann man fährt da über diesen Pass, über die Grenze nach Kroatien und rollt dann, und es ist wirklich Rollen, runter nach Rijeka, Richtung Rijeka, auf guten Straßen, auf Asphalt, und da habe ich dann so richtig, richtig mit der Müdigkeit gekämpft. Ich meine, du kennst das wie kein anderer. Gerade wenn es einfach ist, wenn es leicht bergab geht, wenn man nicht hochkonzentriert sein muss, dann kickt die Müdigkeit so richtig. Und da habe ich brutal kämpfen müssen gegen die Müdigkeit.
Wie war es dann mit möglicherweise kurze Powernap oder Schlafpause oder stehen bleiben, oder hast du da durchgebissen?
Ich habe mir gedacht, es dämmert gleich. Ich werde einfach versuchen jetzt, also einerseits habe ich gewusst, die Abfahrt ist nicht mehr lang, dann geht's wieder gerade dahin und ein bisschen bergauf. Das sollte die Müdigkeit vertreiben und es dämmert gleich. Und in der Hoffnung, dass mir das hilft, gegen die Müdigkeit habe ich dann durchgebissen und es war hart, es war ein richtig schierer Kampf gegen die Müdigkeit, es war brutal, vor allem allein, und habe es dann tatsächlich geschafft. Es ist dann immer so, kurz vor der Dämmerung ist immer so am kältesten, und da war ich so am tiefsten Punkt in so einem Feld, es war extrem feucht und neblig und da war es auch richtig, richtig kalt. Aber dann ist die Sonne gekommen und dann ist von einer Sekunde auf die andere, war die Müdigkeit weg.
Damit wir uns jetzt ein bisschen orientieren können an der Distanz und an der Rennlänge, wo war das circa? Kann man sagen, Halfway Point, im Großen und Ganzen?
Es war um den Halfway Point herum. Es war zwischen Rijeka und der Brücke nach Krk. Also irgendwo da ist der Halfway Point. Aber nur halfway der Kilometer. Und es ist tatsächlich so, die nächste Gravel-Passage, die erste Gravel-Passage nach Rijeka ist ein kompletter Kulturschock. Also davor ist wirklich schnell, leichter Gravel, macht richtig Spaß, man kann richtig schnell fahren. Und das erste Gravelstück in Kroatien gibt halt einen Vorgeschmack, wie es das restliche Rennen laufen wird. Extrem schwierig, extrem technisch, extrem verblockt, spitze Steine, tiefer Schotter, wo es teilweise richtig tief reinsinkst. wo du richtig viel Kraft aufwenden musst, um überhaupt die Kurbel-A-Umdrehung rumzukriegen. und das war richtig brutal. Also das war das erste Mal, wo man so die Brücke nach Krück sieht, eine Gravel-Passage, und ja, es gibt einen Vorgeschmack. Und wenn man sich zu dem Zeitpunkt denkt, ich habe die Hälfte, dann stimmt das nur bedingt, weil du brauchst sicher deutlich länger für die zweite Hälfte. Einfach weil es so technisch und so schwierig ist.
Werbung. Flo, du fährst jetzt ja immer öfter Gravelbike. Und mir fällt auf, beim Gravelbike geht es eigentlich kaum mehr ohne Rucksäcke. Wie machst du das mit dem Trinken?
Ja, ich sehe die Vorteile von Hydration Vests durchaus. Es ist super praktisch. Man hat auf der Vorderseite Taschen für Gels, Riegel und für die leeren Verpackungen, weil man will ja gerade beim Graveln noch weniger die Umwelt verschmutzen als auf der Straße. Und man hat eigentlich immer beide Hände am Lenker, weil den Schlauch hat man schnell zum Mund geführt und dann kann man konzentrierter und besser im ruppigen und roughen Terrain unterwegs sein.
Dann wird es dir sicher extrem taugen, dass es jetzt auch vom Cyclide eine Hydration Vest gibt.
Ja, jedenfalls ist natürlich schon in meinem Einkaufswagen und ich warte, bis sie endlich verschickt wird. Die Cyclide Hydration Vest hat Platz für eine 2 Liter Trinkblase und hat je nach Größe 4,5 oder 5 Liter Packvolumen.
Ja, es gibt sie in der Größe Small Medium oder Medium Large und sie hat entweder 156 Gramm oder 176 Gramm.
Und wie wir es von Cyclide natürlich kennen, hat sie ganz ausgefuchste Features. Sie hat Montage fürs Licht, sie ist natürlich reflektierend und hat ein höhen- und weitenverstellbares Brustgurtsystem.
Und selbst wenn man so wie ich ein bisschen Angst davor hat, dass der Rucksack schwer ist, dass das vielleicht Sitzprobleme oder Rückenschmerzen verursacht, mit dem Leichtgewicht wird es nicht passieren.
Alle Infos zur Hydration Vest findet ihr unter cyclide.cc.
Dort könnt ihr es auch bestellen oder natürlich auch bei mir auf ultracyclingshop.com.
Werbung Ende.
Wann war Checkpoint 2? Weil das ist etwas, was mir aufgefallen ist im Live-Tracking, dass du bei Checkpoint 2 keine Zeit ausgelöst hast. Ich gehe davon aus, dass das wahrscheinlich ein technisches Problem war. Du hast es vielleicht unterwegs gar nicht gemerkt, aber trotzdem habe ich als Beobachter mir gedacht, vielleicht hast du ein technisches Problem gegeben, vielleicht ist der Tracker irgendwie nicht mehr gegangen oder hast du den Checkpoint vielleicht nicht passiert? Ist da irgendwas gewesen oder war das einfach nur Datenerfassung irgendwo ein Problem?
Also ich habe den Checkpoint jedenfalls passiert. Ich bin die ganze Strecke gefahren, wie sie zu fahren war. Ich habe kurz vorm Checkpoint, die Sonne ist rausgekommen, es ist sehr schnell, sehr warm geworden. Habe mich umgezogen und ich habe den Track in der Arschrakete gehabt und ich nehme an, dass wenn ich die Nachtsachen, die langärmlige Jacken, die dicken Handschuhe in die Arschrakete reinpackt habe, dass der Tracker vielleicht verrutscht ist, vielleicht unter den Sattel rein und dass ich deshalb kein Signal gesendet habe, weil ich habe selber gesehen, mir fällt eigentlich von Checkpoint 2 bis Checkpoint 3 komplett die Zeit, also da ist gar nichts aufzeichnet, wenn ich nicht meine, dass da der Tracker so verrutscht ist, dass er kein Signal gesendet hat.
Vielleicht ist das Flascherl mit der Sonnencreme oben draufgelegen.
Ja, Sonnencreme habe ich leider gar nicht dabei gehabt. An das habe ich sieht überhaupt gar nicht gedacht. Ja, sieht man gar nicht. Und bei uns war so schlechtes Wetter und ich habe einfach überhaupt nicht dran gedacht, dass auf Krück 30 Grad haben könnte und die Sonne runterbrennen wird. Und das habe ich null am Schirm gehabt. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ziemlicher Anfängerfehler. Aber ja, und dann habe ich für 76 Kilometer auf Krück fast den ganzen Tag gebraucht. Also es war unglaublich schwierig, auch mental, weil man es ja auf der Karten gesehen hat, dass von der Brücke bis zur Fähre Luftlinie ist es nicht weit und 76 Kilometer für eine Etappe klingt auch nicht weit und man braucht da einfach ewig und es geht nichts weiter.
Das heißt, der Schnitt war da irgendwo ganz im einstelligen Bereich, KMH.
Ja, wahrscheinlich. Also es war einfach brutal schwerer Gravel. Es waren Höhenmeter schlecht verteilt. Also es waren immer extrem steile Anstiege. Und es hat einfach auch mental richtig viel Kraft gekostet, weil man jedes Mal, wenn man raufgefahren ist am Berg, hat man schon wieder gesehen, dass man runterfahren wird. Dann 10 Meter der Küste entlang und dann den gleichen Berg wieder rauf. Es war extrem frustrierend, es war ein richtiger Kampf. Und ja, das war mental brutal schwierig. Aber ich habe es dann zur Fähre geschafft, rechtzeitig. Und dann war die große Challenge, also die Fähre von Krück nach Zres, die habe ich erwischt. Da hätte es danach auch noch einige gegeben. Aber die große Challenge war die letzte Fähre von Zres aufs Festland fährt um 20 Uhr. Und wenn es die verpasst, dann musst du bis 6 Uhr am nächsten Tag in der Früh warten. Und die Etappe auf Zres sind nur 43 Kilometer. Aber man kann es einfach vorher nicht abschätzen und man traut sich gar nicht irgendwie abzuschätzen, wie lange man brauchen wird. Ich war um 14 Uhr auf der Fähre von Krück nach Zres und habe mich keine Vorhersage abgeben getraut, ob ich die 40 Kilometer in 6 Stunden schaffe, um die Fähre zu erreichen. Und es waren dann tatsächlich, ich war auf der nächsten Fähre um 18.15 Uhr. Also ich habe, und die habe ich genau erwischt. Also da habe ich nicht viel Zeit gehabt. Also ich habe da über 4 Stunden gebraucht für die 40 Kilometer.
Wieder ein Schnitt unter 10.
Ja. Und Krück und Zres bin ich beides so gefahren, ohne stehen zu bleiben, ohne einzukaufen. Einfach, weil ich mir gedacht habe, ich möchte da drüber, um nicht festzustecken quasi auf den Inseln, damit ich dann die Pause machen kann, so wie ich sie gern machen möchte, so wie es mir passt und mir das nicht aufgezwungen wird.
Dann warst du 1/4 Stunde, bevor die Tankstelle zugesperrt hat, noch rechtzeitig dort und jetzt hast du die Fähre noch gut erwischt. Also da kann man sagen, ist es richtig gut gelaufen.
Beide Fähren erwischt. Aber dieser Flow von der Nacht, der war einfach komplett weg. Aber ich war halt im Radlfahren drin und was mich frustriert hat, war nicht alles drumherum, sondern das Radrennen. Die Strecke, meine schlechte Form, die Routenführung, der Gravel. Es war also so zwar Frust da, aber der war halt direkt bezogen auf das Radlrennen und das ist halt was, das kann ich in so einer Situation einfach viel besser verarbeiten. Es ist frustrierend und wenn man wieder absteigt und wieder schiebt und dann wieder 10 Meter fort und dann wieder schieben muss, damit kann ich viel besser umgehen. Für sowas habe ich viel höhere Frusttoleranz. Das habe ich dann ganz gut verkraftet.
Eins der wenigen Dinge, die ich vom Seven Serpents weiß, dass auch der Utschka in der Route integriert ist. Einer der, sagen wir mal, bekanntesten oder populärsten Berge für Straßenradfahrer auch in Kroatien oder auf Istrien. Wie ist es dort gegangen? Oder habe ich jetzt vielleicht zu weit vorausgeblickt, ist bis dorthin noch Gravierendes passiert?
Nein, eigentlich nicht. Also bei der langen Route oder letztes Jahr war es so, dass wir von der Fähre weg sofort einmal um den Utschka herumfahrt und dann von hinten quasi rauffahrt und das alles auf Schotter und viele Tragepassagen, viele Schiebepassagen, was relativ frustrierend ist. Und auf der Quickbite-Variante ist es so, dass man mehr oder weniger auf der Küstenstraße bis Lovran fährt und dann von dort erst den Berg in Angriff nimmt. Also man fährt auf einer recht angenehmen Route dorthin. In Lovran haben wir einen Supermarkt gefunden, Also das war dann so, es waren relativ viele Leute auf der Fähre und das hat sich irgendwie so herumgesprochen. Da gibt es einen Supermarkt, der bis 20 Uhr offen hat und oder bis 22 Uhr sogar, weiß es gar nicht mehr. Und dort haben wir uns dann irgendwie, also vier Leute, wir haben uns dort getroffen, haben gemeinsam einkauft und sind dann, haben dann gemeinsam diesen Anstieg in Angriff genommen.
Wie spät war es da circa?
Ich kann es gar nicht mehr genau sagen, aber entweder 20 oder 22 Uhr, weil es war ja so in der Gegend herum. Es war schon, naja, um 18 Uhr war auf der Fähre. Ich denke 20 Uhr, ja, sowas herum, ja. Also es ist dort, ich habe dann am Parkplatz vom Supermarkt gleich Nachtmodus aktiviert, Rücklicht eingeschalten, Vorderlicht angesteckt, Warnweste anzogen.
Hat sich dann wieder sowas wie in der ersten Nacht eingestellt, wo vielleicht dann die Hitze des Tages nachlässt, wo sowas wie ein Flow-Gefühl zustande kommt und die Anstrengung des Tages ein bisschen abfallen?
Ja, es war, da war es wirklich ganz cool, weil wir sind zuerst zu viert gemeinsam raufgefahren. Dann haben wir einen verloren, der hat schlafen müssen. Und die anderen zwei, Grüße gehen raus, zwei Grazer, zwei Sitzfleischhörer, glaube ich. Hoffe ich. Manuel und Stefan, sind wir gemeinsam rauf. Und es ist dann irgendwie total witzig, man fährt da mitten in der Nacht durch Kroatien, man hat null Schlaf, man ist komplett übernachtig, kämpft sich da so am Anstieg rauf und redet die schönsten Pässe und Radltouren rund um Graz. Wie findet man in Schöckl von Plenzenkreid, wie gern fahren wir auf dem Blech? Und es war irgendwie so, es war sehr cool, es war sehr nett und da ist die Zeit wirklich verflogen. Ja. Es ist jetzt, wenn wir immer wieder drüber sprechen, supported, unsupported, alleine fahren, also beim Transconti wäre das sicher nicht erlaubt gewesen. Bei dem Format ist es erlaubt, gemeinsam zu fahren teilweise. Es sind immer wieder größere Gruppen unterwegs. Aber diese Erfahrung hat mich auch gelehrt, dass das vom Transconti, diese strenge Regelauslegung, durchaus seine Berechtigung hat, weil dieser Anstieg war extrem schwer, es war extrem zach, extrem frustrierend. Viele, viele Schiebepassagen. Ewig lang gedauert, extrem steil. Und wenn man da gemeinsam so vor sich hinfährt und sich nett unterhaltet, dann vergeht die Zeit einfach viel schneller. Und das allein zu machen, ist sicher nochmal doppelt so hart.
Wenn man noch dazu überlegt, dass du jetzt in der zweiten Nacht unterwegs bist, wo es ja dann von der Müdigkeit wirklich ganz schwierig wird, hilft dir da das Miteinander reden wahnsinnig viel, oder? Also ich kenne es von mir, allein unterwegs zu sein, ist halt einfach vom Einschlafpotenzial her ganz was anderes, wie wenn du zum Reden hast.
Jedenfalls, ja. Und das haben wir ausgenutzt und sind halt da gemeinsam unterwegs gewesen. Für mich war eigentlich, auf der Fähre habe ich noch gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, die zweite Nacht ohne Schlaf durchzufahren. Ich glaube nicht, dass ich es schaffe. Und für mich war aber klar, am Utschka kann ich nicht schlafen, da ist viel zu kalt. Ja. Und das war dann auch so in der Nacht. Es hat dort an der Strecke zumindest kein geschütztes Platz halt gegeben, wo man schlafen hat können. Und dann nach der Utschka-Abfahrt war es halt dann irgendwie so, dass das Ziel irgendwie schon so greifbar war, dass man sich gedacht hat, jetzt noch schlafen, ob sich das wirklich auszahlt, jetzt 70 Kilometer vorm Ziel, 80 Kilometer vorm Ziel. Aber es hat sich dann einfach nirgends eine Möglichkeit ergeben, also direkt an der Strecke. Es gab in Hum eine Möglichkeit, die war aber belegt. Da ist ein Rad gestanden und da hat jemand geschlafen. Und danach hat es eigentlich nirgends mehr was gegeben. Entweder war es zu ausgesetzt und zu kalt oder es hat einfach zumindest direkt an der Strecke und so auf einem schnellen Blick nichts gesehen, wo man schlafen hätte können.
Als Dotwatcher habe ich dann gesehen, voller Freude, dass du irgendwann in den frühen Morgenstunden, also für meine Verhältnisse, frühen Morgenstunden so ich glaube, es war 8 oder 9 oder sowas, dann ist Zürich erreicht, sonst hast du es bis dorthin noch recht geschmeidig geschafft, wirklich komplett ohne Schlaf, oder bist dann doch nochmal irgendwo kurz schlafen gegangen?
Also, wie habe ich gesagt, wir sind zuerst zu viert, dann zu dritt in Utschka gefahren, dann sind wir diese Utschka-Etappe zu dritt fast fertig gefahren, kurz vor Ende der Etappe hat der Manuel dann im Morgengrauen oder kurz vor Morgengrauen noch einen Schlafplatz gefunden. Er hat gesagt, er braucht es, er schafft es nicht mehr. Und dann sind wir zu zweit unter Anführungszeichen fertig gefahren. Und wir haben es gestern besprochen bei der Italien-Folge. Die letzte Etappe sind 53 Kilometer. Und es ist irgendwie mental so komisch, man weiß vorher, man fährt 540 Kilometer, man wird 540 Kilometer fahren. Das heißt auch, dass man nicht nach 490 Kilometern im Ziel ist. Ja? Das heißt, diese 50 Kilometer, die sind zu fahren, und es bringt auch nichts zu sagen, warum fahren wir jetzt diese sinnlose Schleife, da vorne könnte man geradeaus nach Triest fahren. Dann wären es halt keine 540 Kilometer. Aber es ist mental einfach so extrem schwierig. Jede Schleife, von der du genau weißt, die bringt dich weiter weg vom Ziel, noch mitzunehmen. Das hat mich, ja, es ist brutal. Einfach.
Vielleicht kann man für jeden, der das nicht so nachvollziehen kann, das Beispiel einfach bringen. Daheim beim Training, man fährt vielleicht ein Intervalltraining oder man fährt dreimal den gleichen Berg aus Trainingszwecken. Ist dann völlig egal, dass man dreimal sinnlos von zu Hause weg und wieder Richtung Heim fährt. Und vor dem Rennen ist auch klar, das ist die Strecke, das ist die Distanz und das werde ich schaffen. Aber es kommt dann auch ein Faktor dazu, der einen halt im Kopf völlig mürbe macht, und das ist die Müdigkeit. Weil du hast jetzt mehr oder weniger 2 Nächte nicht geschlafen, und es geht einfach auf die Emotionen. Man ist schlecht gelaunt, man ist vergesslich und man versteht selbst nicht mehr, was eigentlich los ist. Und den Zustand kann man halt im Vorfeld irgendwie nicht so richtig mit einkalkulieren.
Ja, es ist halt trotzdem dann im Nachhinein, wenn man darüber nachdenkt, so absurd, weil von Ljubljana nach Postojna fahren wir auch nicht den geraden Strich. Da machen wir auch 10 extra Schleifen, damit wir auf die 540 Kilometer kommen.
Du bist aber im Kopf noch klar
aber am Anfang. Am Anfang macht es einfach nichts aus, und dann die letzten 50 einfach brutal. Ja, es war dann auch so, dass wir wieder brutale Gravelstücke dabei gehabt haben, die richtig schwer zu fahren, waren. Und ich kenne das von selbst daheim vom Training so, wenn man so ein bisschen über seinem Limit fährt und gerade beim Training, wenn man vielleicht sich schlecht ernährt, schlecht verpflegt, so die letzten 10 Kilometer, da fängt dann plötzlich an, der Rücken weh zu tun oder der Hintern weh zu tun oder die Handflächen, obwohl man eigentlich nicht lang unterwegs war, aber einfach, weil das zu Hause schon so nah ist. Und das ist bei so einem Rennen auch so, und dann nochmal viel brutaler, weil die Strecke eben so anspruchsvoll ist für Material und Körper, und jeder Pflasterstein, den man dann überqueren muss, tut dreimal so viel weh in den Handflächen, als man es eigentlich erwarten würde.
Zielankunft, wie würdest du das beschreiben?
Es ist die Zielankunft da auf dem großen Platz in Triest echt cool, echt wunderschön, aber das Brutale sind die letzten 12 Kilometer. Da fährt man auf einer alten Eisenbahnstrecke rein, und das habe ich aus dem letzten Jahr komplett verdrängt, ist die gleiche Strecke, und für diese 12 Kilometer braucht man ewig. Es geht bergab, man braucht nur rollen lassen, aber es ist so ein harter Gravel, es sind so große Steine, es sind so man wird so durchgeschüttelt, und es ist wirklich, wirklich brutal. Und diese 12 Kilometer, die fühlen sich an wie 100. Es ist ewig lang, es geht nichts weiter. Man hat immer so 5-6% bergab, und man muss teilweise stehen bleiben, seine Hände ausschütteln, kurz ausklippen aus den Pedalen, weil die Fußsohlen schon so wehtun. Es ist unglaublich brutal.
Ja, ich leide mit dir, mit der Erzählung. Generell sind die letzten Kilometer oft die schwersten, immer, bei jedem Rennen, weil einfach der Kopf dann auslässt und man will nimmer und man hat eh schon alles hinter sich. Und warum ist das jetzt noch so eine Qual bis zum Schluss und ist das echt nötig? Was ist der Veranstalter für ein Mensch, dass er sowas macht ganz am Ende? Das sind die Fragen, die bei mir
ganz genau
fast jedes Rennen
ganz
aufkommen.
Ganz genau das. Ja, es ist verrückt, ist ärgerlich, aber ja, wir haben es dann geschafft, sondern gemeinsam ins Ziel gerollt, haben dann um 8 in der Früh ein Bier getrunken. Es war sehr schön, war sehr würdevoll.
Kein Bier vor 4, normalerweise.
Ja, aber nachdem die innere Uhr durch 2 Nächte durchfahren ohne Schlafen sowieso komplett durcheinander war.
Ja, 4 in der Früh war eh schon vorbei.
Ja, genau.
Kannst du wieder mal die alte Weisheit unterschreiben, dass der Weg das Ziel ist und die Zielankunft so vielleicht mittelmäßig, aber trotzdem das Unterwegssein das Schönste war am Ganzen?
Also im Moment im Ziel zu sein und vom Radl abzusteigen und die Schuhe auszuziehen, das war das Ziel, das war das Highlight. Aber jetzt eben mit 3 Tagen Abstand war schon dieser mentale Kampf von ich habe keine Lust zu, boah, ich bin voll drin, es ist so geil, zu wann ist endlich vorbei. Das war schon ein cooles Highlight und das habe ich in dieser intensiven Form noch nie erlebt in so einem Rennen. Also das war, im Nachhinein bin ich wirklich, wirklich froh, dass ich mich da zum Start gequält habe und dass ich wirklich am Start gestanden bin, obwohl ich so wenig Lust gehabt habe. Also im Nachhinein war das wirklich die richtige Entscheidung. Und so gesehen war schon der Weg das Coole, ja.
Werbung. Wie du das Transcontinental gefahren bist, warst du mehr als 10 Tage unterwegs. Was war das Erste, was du im Zug gemacht hast mit deinen Trinkflaschen?
Ungeschauter, weggeschmissen.
Wieso das? Ist ja schade drum eigentlich.
Nicht nur nach dem TCR, sondern regelmäßig muss ich diese Plastikflaschen wegschmeißen, weil sie mit der Zeit einfach grindig werden. Sie lösen sie auf, hunderte Chemikalien landen da irgendwie in deinem Getränk und deswegen schmeißt man die regelmäßig weg.
Ja, da bin sogar ich gleich. Also ich bin sonst gegen Verschwendung, aber billige Plastikflaschen halten einfach nicht lang. Sie neigen zu Schimmelbildung, wenn du nicht sofort danach das auswaschst. Und deswegen bin ich schon seit langer Zeit echt ein Fan und habe selber im Einsatz von den Kigo-Flaschen. Wir haben von Kigo schon mal das Wortspiel aufgelöst. Das kommt ja von Keep Going. Und ich finde die Flaschen einfach irrsinnig genial. Die haben innen eine dünne Titanschicht, das heißt, die sind trotzdem verformbar. Du kannst die quetschen, damit du halt schneller trinken kannst, wie aus dicken Metallflaschen, die starr sind. Sie halten so gut wie ewig. Du kannst sie perfekt ausspülen, einfach mit warmem Wasser. Es wird niemals einen Plastikgeschmack geben. Es ist hygienischer und du hast einfach keinen Müll, den du permanent wegschmeißen musst. Ich finde es halt vom Umweltgedanken her extrem gut und natürlich auch vom Gesundheitsaspekt, weil du keine Mikroplastikteile zu dir nimmst, was bei normalen Trinkflaschen früher oder später dann passiert.
Die sind einfach langlebig und egal wie viele verschiedene Sportdrinks und Recovery Shakes man sich da drin zusammenmischt, einmal mit Wasser ausgespült und sie sind wieder geschmacksneutral. Also sie nehmen keinen Geschmack an.
Ja, und ich auch schon ganz oft, weil wir haben ja die Kigo-Flaschen schon seit vielen Jahren bei mir im Ultracycling-Shop mit der Sitzfleisch-Gravur. Und da gibt's immer wieder gutes Feedback. Also den Leuten taugt's einfach. Und deswegen hat Kigo uns gebeten, einen Rabattcode durchzugeben. Weil es gibt jetzt nämlich 15% Rabatt mit dem Code Sitzfleisch15 direkt im Kigo-Shop. Und den Link findet ihr in den Shownotes.
Schaut einfach auf die Webseite www.kigo.at. Das ist eine Wiener Firma und die Flaschen werden in Europa, nämlich in Dänemark und in Deutschland produziert.
Werbung Ende. Wie ist der Zustand jetzt hinterher? So Nachwirkungen, irgendwie Schmerzen oder Beschwerden oder Müdigkeit? Und vielleicht, was mich jetzt auch wirklich interessiert, wie ist das für dich jetzt im Vergleich zum Beispiel zu einem Rennen, wo du Begleitteam hast? Also wenn man es jetzt, dein letztes Mitteam war Race Round Niederösterreich. Und ich habe jetzt nämlich gerade vor kurzem wieder die Erfahrung gemacht, einfach in Italien habe ich gesehen, ich habe fast vergessen, wie sich das anfühlt, weil nach dem Transconti war es halt, man ist erschöpft und langfristig irgendwie echt leer, aber so akut war es jetzt nicht so schlimm. Man kommt ins Ziel und hat nicht Knieweh und die Müdigkeit kommt erst ein paar Tage später so richtig. Aber in Italien war es jetzt so, ich komme ins Ziel und kann fast nicht stehen, weil der Rücken so weh tut und die Oberschenkel so leer sind und die Knie kurz einmal wehtun durch den Dauerdruck. Und trotzdem ist nach ein, zwei Tagen wieder alles gut und am dritten Tag kannst du wieder richtig gut trainieren, weil halt du nicht langfristig so abbaust. Du hast jetzt wieder Ansupport-Trainer gemacht. Wie war es da? Akute Müdigkeit gegen langfristige Erschöpfung?
Ja, ich würde es lieber vergleichen mit Ruanda. Das ist noch viel frischer. Was nach Ruanda war, ich habe danach bis zum Heimflug fast eine Woche oder vier Tage oder ja vier, fünf Tage im Hotel herumgegammelt. Und dadurch, das war so ein Spannungsabfall und da bin ich so recht früh so in diesen Post-Race-Blues verfallen. Jetzt war es so, ich bin am Montag heimgekommen, also am Montag im Ziel angekommen, war Montag zum Mittag zu Hause, habe Dienstag gearbeitet und zwei Podcast-Folgen aufgenommen, habe Mittwoch gearbeitet und nimmt jetzt eine Podcast-Folge auf. Also dieser Post-Race-Blues ist noch gar nicht da. Ich bin noch so ein bisschen in der Euphorie drinnen, weil es mich echt aus diesem mentalen Loch rausgeholt hat. Aber körperlich muss ich sagen, so wie nach diesem Rennen, ich hab noch nie Beinschmerzen gehabt. Also dass mir wirklich die Muskeln wehtun. Weil wenn mich jetzt Nicht-Radfahrer fragen, hey, hast du keine Spatzen vom Radfahren? Dann denkt man, na, das ist nicht, wie Ausdauersport funktioniert. Aber das ist jetzt wirklich das erste Mal, dass ich richtig muskuläre Schmerzen in den Beinen habe nach so einem Rennen. Das ist komplett neu für mich. Aber ich muss halt sagen, auf diesem Gravelbike, ich sitze da wirklich so gut drauf, positionsmäßig. Ich habe wieder keine Hinternprobleme. Und was ich nach Ruanda gehabt habe, die tauben Hände und tauben Finger habe ich noch nicht. Aber es kommt immer erst ein bisschen später. Aber ich habe diesmal nicht das Gefühl, dass es kommen wird. Also ich glaube, das wird so bleiben. Und was ich habe, und das ist einfach die volle Dummheit, und da sieht man einfach, wie sensibel so ein System ist und wie schwierig es ist, wirklich gut am Rad zu sitzen, zumindest für mich. Ich habe in der zweiten Nacht, wo ich in diesem Flow-Zustand war, in der Nacht, was ich normalerweise nicht mache, die Brille abgenommen und habe sie oben in die Lüftungsschlitze vom Helm reingesteckt. Und die ist einfach einen halben Millimeter drüber runtergestanden ins Sichtfeld hinein. Und ich habe dann meinen Kopf genau um diesen Millimeter höher halten müssen, damit ich gleich weit nach vor sieg. Und ich habe dann dadurch wirklich in der Früh nach der langen Abfahrt kein Schirmer-Snack, aber so richtig extrem arg verkrampfte Nackenmuskulatur, was ich nach dem Radfahren noch nie gehabt habe oder während dem Radfahren. Und das war arg und das spüre ich bis jetzt noch ein bisschen. Also wirklich die Nackenmuskulatur einfach durch einen halben Millimeter höher im Kopf halten, um in der Nacht gut zu sehen. Und das spüre ich noch. Also das ist unglaublich.
Wir haben jetzt schon eine richtig lange Folge aufgenommen. Du hast wahnsinnig viel von deinem, ja, auch Seelenleben preisgegeben. Ich glaube, das war insofern extrem spannend und hat viel schöne Einblicke gegeben. Wollen wir dich noch länger beanspruchen oder ist jetzt Zeit für den verdienten Feierabend?
Ja, ich denke, es ist Zeit für den für den verdienten Feierabend. Ich möchte nochmal, es ist ja so, während wir aufnehmen, sind noch immer Leute unterwegs beim Seven Serpents Quick Bite. Zielschluss ist erst morgen, am Donnerstag. Und daran sieht man, wie man das Rennen unterschiedlich anlegen kann. Der Sieger hat 28 Stunden braucht und das sind Leute jetzt noch immer unterwegs. Ich würde es wirklich jedem empfehlen, auch jemand, der es jetzt nicht extrem sportlich anlegen will, dieses Rennen auch als Bikepacking-Abenteuer einfach anzugehen, mit 80, 100 Kilometer am Tag oder 70 bis 90 Kilometer am Tag kann man immer noch finishen und hat ein wunderschönes Erlebnis. Also ich kann das Rennen wirklich nur wärmstens empfehlen. Ich habe viele Nachrichten gekriegt letztes Jahr, dass Leute sich meinetwegen aufgrund der Empfehlung angemeldet haben heuer fürs Quickbite oder fürs Lange. Ich hoffe, die Leute sind mir nicht allzu böse, weil unterdessen muss man schon oft fluchen, aber danach ist es dafür umso geiler.
Ich habe schon ein Gravelbike zu Hause stehen. Ich muss mir erst damit einmal so richtig austoben. Vielleicht springt der Funke auch auf mich. Auf jeden Fall vielen Dank für die echt coolen Schilderungen und die Erzählungen. Und weil wir heute so viele Überraschungen schon gehabt haben, ich habe auch noch eine Überraschung für dich. Ich habe nämlich bei Specialized gesehen, es gibt Lenkerbänder, die sind, glaube ich, für dich gemacht worden. Die sind zwar ein bisschen schwarz, aber sie haben so rosarote, pinke Sterne und geile Muster drauf und ich glaube, das musst du da um deinen Lenker wickeln. Das kann kein anderer so gut tragen wie du.
Ja.
Und ja, ich möchte nur noch, weil die Aktion noch bis Ende Mai geht, in Kurt Matzler sein Buch, das im Ultracycling-Shop.com zu bestellen gibt, wo pro verkauften Exemplar 5 € zur Ausrottung der Kinderlähmung gespendet werden. Das High-Performance-Mindset, was wir vom Race Across America lernen können. Auf das möchte ich nochmal hinweisen, weil das eben nur mal bis Ende Mai mit der Spende in Verbindung geht. Und danke fürs Zuhören. Und
jetzt ganz zum Schluss, nachdem das heute der Überraschungspodcast ist, wir haben jetzt, wenn wir so im Flow drinnen waren, vergessen, die anderen Einspieler, die ich vorbereitet habe, abzuspielen. Und das spielen wir jetzt einfach unkommentiert im Abspann ab. Da kriegt es vielleicht noch ein bisschen einen Einblick in mein Seelenleben. So, kleines Fazit von Checkpoint 1. Also bin jetzt schon im Nachtfahrmodus, Warnweste, Lichter. Ja, was ist bis zum Checkpoint 1 passiert? Ich war eine Stunde im Radlgeschäft, um einen Schlauch, einen neuen reinzutun, in den Super Tubeless. Dann ist die Lasche von meiner Tasche abgebrochen gerissen und ja, jetzt habe ich noch einen Speichenriss gehabt. Aber so, das Fahren war ganz cool. Man darf sich halt nicht so einsteigen und abziehen lassen von dem Scheiß, der da passiert. So, Halbzeit, es ist 5 Uhr, es dämmert, man kann schon Umrisse und Schemen und so erkennen, das ist ganz geil. Ich werde jetzt das 7-Day Croissant, das seit 8 Stunden in meiner Trikottasche packt, frühstücken und ja, dann geht's schon bald auf Krück, glaube ich. Kann nicht mehr weit sein. Sehen tut man schon. Ja, zweiter Checkpoint war eigentlich ereignislos. Bin so richtig gut in einen Flow reingekommen. Bin einfach raufgetreten. Es war
richtig geil. Also so richtig Hirn aus, einfach nur so vor mich hinradeln. Das war richtig geil. Ja, und jetzt schauen wir, wie krück wird. Und von diesen 7-Day Croissants gibt es auch Maxi-Größen. Die gehen gar nicht gescheit in die Trikottasche rein. Aber wenn man die Luft aus dem Sackerl rauslässt, dann geht's. Von denen habe ich jetzt 2 im Gepäck. Das motiviert mich doch sehr. So, ich war jetzt im Bike Shop. Die haben es auch nicht fassen können, wie das mit einem Nägelnagel-Reifen so passieren kann, dass weder die Plugs funktionieren, noch die Milch das dichten kann. Und ja, ich habe 2 Schläuche gekauft und dann starte ich jetzt eine Aufholjagd von hinten. Ja, und weiter geht's. Ah ja, und am Verfahrer habe ich auch noch gekommen, kurz unterm Checkpoint. So, ich bin jetzt von der Fähre runter und bin jetzt auf Zres. Das war Punktlandung, die habe ich genau erwischt. Oder die ist halt genau gekommen, wie ich gekommen bin. Und ja, Krück ist echt mein Endgegner. Das hat mir jetzt gebrochen. Unglaublich, ja. Unglaublich hart. Also wirklich. Also jetzt habe ich über 70 Kilometer 5 Stunden gebraucht. Na, 6. Echt viel Sache. Jetzt auf Zres habe ich den Stress, dass die letzte Fähre um 8 Uhr geht. Aber jetzt ist 2:30 und es sind nur 40 Kilometer. Das sollte zu schaffen sein. Weil da festsitzen bis 6 in der Früh, das wäre hart. Ja. Es sind jetzt noch 170 Kilometer. Ich bin seit 26 Stunden unterwegs. Und ich werde definitiv in eine zweite Nacht rein müssen. Und ja, das wird, glaube ich, nicht ohne Schlafen gehen. Aber ich fahre mal, werde versuchen, den Utschka noch zu machen. Und dann weiterschauen.
Werbung.
Die Radlsaison ist im vollen Gange, das heißt, meist viel unterwegs, meist viel vielleicht in öffentlichen WLANs und in irgendwelchen WLANs von Hotels unterwegs.
Ja, ich glaube, ganz egal, ob es jetzt um Radfahren geht, um Radtouren, Radrennen oder einfach um Ausflüge im Sommer, es lohnt sich immer, wenn man unterwegs ist, in fremden oder öffentlichen WLANs sich einloggt, einfach darauf zu achten, dass man auf der sicheren Seite ist. Du gehst jetzt um so Bankdaten, Online-Identität, Passwörter.
Und genau dafür gibt es NordVPN. Mit NordVPN kannst du deine digitale Identität schützen.
Unter nordvpn.com/sitzfleisch kann man 30 Tage testen und es gibt eine Geld-Zurück-Garantie.
Wenn ihr danach genauso überzeugt seid wie wir, kann man unter der gleichen Seite www.nordvpn.com/sitzfleisch ein 2-Jahres-Abo abschließen und bekommt 4 Monate obendrauf.
Und das Beste, was wir bis jetzt vergessen haben, ist, man kann es auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Und einen Trick hast du nicht verraten, wenn es darum geht, Reisen zu buchen. Wie machst du das?
Auch dann nutze ich NordVPN, weil in bestimmten Regionen Flüge und Hotels deutlich billiger sind. www.nordvpn.com/sitzfleisch.
Werbung Ende.